Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
90 plus und meinsportradio.de blicken zurück auf den 6. Spieltag der Premier League in England. Und zur fachkundigen Analyse begrüße ich heute wieder unseren Kollegen Chris McCarthy. Hallo, Chris.
Hallo.
Die Teams aus Manchester, die marschieren auch nach dem 6. Spieltag weiter im Gleichschritt, ungeschlagen an der Spitze der Premier League davon, und auch an diesem Wochenende hielten sie sich schadlos, wobei das Team von Jose Mourinho für den 1:0-Sieg in Southampton auch etwas Glück brauchte, während City beim 5:0-Heimsieg über Crystal Palace keinerlei Mühe hatte. Doch wie befand Jürgen Klopp nach dem knappen 3:2 von Liverpool in Leicester, wie die Punkte aufs Konto kommen, ist eigentlich auch egal.
I said it before the game to the boys, we are not the Harlem Globetrotters. We don't go out and try to play with the football. We are here for results and so we play for results.
Ist egal, wie schön man spielt, Hauptsache man hat die Punkte auf dem Konto. Und so war es vielleicht auch beim FC Liverpool beim 3:2-Sieg gegen Leicester, denn da gab es ja auch wieder einige Probleme, die wieder auftauchten, die Liverpool eigentlich schon durch die gesamte Saison begleiten.
Ja, genau. Also wie so oft war die Defensive beinahe wieder der Punkt, den Liverpool um den Sieg brachte. Liverpool hat eigentlich sehr stark begonnen, insbesondere Philippe Coutinho, der das 1-0 von Mohamed Salah herrlich vorbereitete und direkt danach per super Freistoß auf 2-0 erhöhte. Ich muss sagen, vor dem Spiel habe ich gedacht, das könnte so ein Stolperstein für Liverpool werden, gerade auch nach der Niederlage im Ligapokal. Doch Liverpool wirkte da erstaunlich souverän, ehe dann Simon Mignolet auf einmal nach einer hervorragenden Parade erst bei einem hohen Ball schlecht aussah und somit das 2-1 einlud von Leicester. Und etwas später, zwischenzeitlich erhöhte Liverpool auf 3-1, verschuldete er auch noch einen Elfmeter. Und ich habe gedacht, es wird noch kippen, aber letztendlich konnte Liverpool dann doch noch standhalten und die 3 Punkte mitnehmen.
Und Mignolet ja sowohl Fehler als auch dann Elfmeter auch gehalten. Also ist so ein Auf und Ab bei ihm. Er ist ja jetzt für Jürgen Klopp der Mann, der in der Premier League das Tor hüten soll. Karius, der Mann, der in der Champions League wohl im Tor stehen wird. Dieses Wechselspiel, ist das glücklich aus deiner Sicht?
Nein, aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass Klopp das macht, weil beide sind nicht die optimale Lösung für eine Mannschaft mit den Ambitionen des FC Liverpool. Also beide haben ihre Stärken, beide ihre Schwächen. Gerade Simon Mignolet, Leicester, das Spiel war einfach sinnbildlich für seine gesamte Karriere. Eine hervorragende Parade, dann im Strafraum rumgeirrt, dann total tollpatschig einen Elfmeter verursacht, den dann natürlich wiederum gehalten. Das ist zu viel Licht und Schatten, das ist zu inkonstant für einen Mann mit seiner Erfahrung und das genügt nicht für eine absolute Top-Mannschaft. Und ja, bei Karius ist es nicht mal auf dem Level von Mignolet. Dazu fehlen die Weltklasse-Paraden bzw. die Höhen. Da gibt es mehr Tiefs als Höhen, sage ich jetzt mal.
Passt im Grunde aber irgendwo auch zu Liverpool. Irgendwo nicht ganz top, aber auch nicht schlecht. Also so Platz 5, das ist das, wo sie sich vielleicht dann auch am Ende der Saison dann wiederfinden und eigentlich auch damit glücklich sein müssen, zumindest so, wie es momentan läuft.
Ja, also das passt auch zu unserer Saisonvorschau, denn dazu fehlt es bei Liverpool viel zu sehr an der defensiven Stabilität. Mhm. Also Klavan hat jetzt nicht gespielt, aber Lovren und Matip zusammen ist auch nicht gerade viel besser. Vielleicht ein Tick, aber dazu fehlt es einfach zu sehr, da fehlt die Konstanz, da ist man auch zu sehr abhängig von einem Salah. Zum Glück ist jetzt Coutinho geblieben, aber ich glaube nicht, dass auf lange Sicht die Offensive, die schwache Defensive, kaschieren kann.
Wo die Offensive, aber auch die Defensive mittlerweile gleich stark ist, das ist bei Manchester City. 5:0 gegen Crystal Palace, gut, die haben ja in dieser Saison sowieso noch kein Tor geschossen und sind von allen eigentlich abgefertigt worden, aber auch Manchester City mittlerweile dermaßen stabil. Da hat sich die Einkaufstour von Pep Guardiola vor Beginn der Saison auch auf der Defensivposition wirklich bezahlt gemacht und es läuft jetzt mittlerweile sehr, sehr rund. Wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, die Mannschaft hat sich gefunden.
Ja, absolut. Also die Offensive ist ja in absolut bestechender Form. 21 Saisontore nach 6 Spielen, das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man da sieht, dass Crystal Palace am Anfang gar nicht mal schlecht gespielt hat, sogar ein bisschen Pech hatte, dass man nicht in Führung geht. Doch dann kommt einfach diese Offensivmaschinerie von City, da greift ein Zahnrad ins andere. Da kommt keine Mannschaft momentan mit. Was die Defensive angeht, würde ich noch etwas abwarten, zu sagen, dass da alles voll eingeschlagen hat, denn die ganz großen Tests waren da auch noch nicht dabei. Und auch letztes Jahr hat City sehr stark in die Saison begonnen, ehe dann diese Probleme aufkamen. Klar, auf dem Papier hat man sich insbesondere auf den Außenverteidigerpositionen defensiv definitiv verbessert. Aber wie gesagt, das sind auch Spieler dabei, wie Kyle Walker oder Danilo, die, ja, wird schwer, dass sie diese Ablösesumme wirklich rechtfertigen. Deswegen mal abwarten, wie es gegen die Top-Teams geht. Gerade bei Kontern scheint man da noch etwas anfällig zu sein.
In der Offensive Leroy Sané auch mal wieder getroffen. Der spielt zwar nicht immer von Anfang an, aber wenn er dabei ist, dann trifft er. Der ist momentan, glaube ich, der effektivste Stürmer, den City in den Reihen hat. Und das trotz der großen Namen.
Ja, absolut. Also Leroy Sané, das war, wenn man sich das Spiel, ich glaube, gegen Everton war es, da hat er als Flügelverteidiger gespielt und war in einer desolaten Verfassung fast schon. Und jetzt in den Spielen zuletzt, gerade gegen Crystal Palace, in überragender Verfassung, nach 6 Spielen jetzt mit 3 Toren und 2 Vorlagen, es ist schon sehr ordentlich. Und auch seine spielerische Leistung lässt sich daran wiedererkennen, denn er hat eine überragende Spielintelligenz, er bewegt sich fantastisch. Das ist natürlich überragend, dass du dann Spieler wie David Silva oder Kevin De Bruyne hinter dir hast, die ihn dann auch dementsprechend in Szene setzen können. Also Leroy Sané deutet an, dass er in diesem Jahr wirklich einen gewaltigen Sprung machen möchte.
Und bei Pep Guardiola hat er vielleicht auch den richtigen Mentor, denn so langsam, aber sicher kommt Guardiola auch immer mehr auf den Geschmack Sané. Bei dem Gegner Crystal Palace, ich hatte schon gesagt, noch kein Tor in dieser Saison geschossen. Die ersten 6 Spiele jetzt allesamt verloren. Das ist historisch einmalig in England und dann gleich für die ersten 4 englischen Ligen. Das hat mich so noch nie eine Mannschaft geschafft, so bescheiden in die Saison zu starten. Da hat bisher auch der neue Trainer Roy Hodgson in der Zeit, die er jetzt da ist, gut, das sind jetzt nicht mal 2 Wochen, aber auch noch nicht viel bewirken können.
Nein, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die Sache mit Frank de Boer, dass er nicht wirklich viel Zeit bekommen hat, in Anbetracht dessen, dass er den Fußball da komplett revolutionieren wollte. Jetzt auf der anderen Seite muss Roy Hodgson die Spieler wieder dahin zurückholen, wo sie eigentlich vor ein paar Monaten waren, nämlich mit einer defensiven Grundausrüstung, mit Kick and Rush und mehr Verteidigung, hohe Bälle. Und das wird wahrscheinlich auch wieder einen Tick brauchen, bis die Mannschaft sich daran wieder umgewöhnt. Und okay, Man City ist jetzt auch ein heftiger Brocken, das würde ich jetzt mal ausklammern. Das kann jeder kleineren Mannschaft mal passieren, dass man da so unter die Räder kommt. Und das erste Spiel gegen Southampton, da war Roy Hodgson gerade mal ein paar Tage im Amt. Und da hatte man auch ein bisschen Pech. Und ich denke mal, das wird noch ein bisschen brauchen. Aber Roy Hodgson sollte mit seiner Erfahrung auf jeden Fall wieder die alten Tugenden bei Crystal Palace wecken können.
Und das rettende Ufer ist ja auch so weit noch nicht weg. 0 Punkte Crystal Palace, Leicester City auf 17 momentan. Die haben auch erst 4 Punkte. Und das wäre momentan das rettende Ufer. Also der Abstand noch durchaus in Grenzen gehalten. Manchester City Tabellenführer, 21-2 Punkte. Gefolgt vom Lokalrivalen von Manchester United. Die kommen auf 16 Punkte, genau wie City. Und auf 17-2 Tore und die haben am Wochenende in Southampton mit 1-0 gewonnen. Romelu Lukaku hat mal wieder getroffen. Der Mann ist einfach die Torgarantie momentan für Manchester United. Aber wenn man sich das Spiel anguckt, ich hatte eingangs gesagt, ein bisschen glücklich war es. Es war vor allen Dingen auch mal wieder so ein bisschen sehr Mourinho. Am Ende mit 9 gelernten Defensivspielern auf dem Feld. Also das erinnerte so ein bisschen an seine Zeiten vielleicht auch bei Inter Mailand.
Ja, absolut. Also wenn man sich dann noch die Statistik dazu ansieht und merkt, dass Southampton gegen Manchester United 61% Ballbesitz hat, dann merkt man auch, dass am Ende da 9 Verteidiger auf dem Feld standen. Darüber hinaus, auch die offensiven Spieler hat Mourinho jetzt so weit im Griff, dass sie sein defensives Konzept 1-1 wirklich auch befolgen. Ganz interessant fand ich bei dem Spiel, dass Juan Mata, seinerseits eher so ein freischaffender Künstler in der Offensive, quasi als Flügelverteidiger agierte und extrem defensiv und sehr diszipliniert auch spielte. Das war sehr beeindruckend zu sehen, dass Mourinho das sozusagen einem Spieler wie Mata eingeimpft hat. Und wie gesagt, United spielt clever. Mourinho will jetzt nicht unbedingt den Schönspielerpreis gewinnen, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche, konzentriert sich auf seine Stärken. Er weiß, dass er in der Defensive stark ist und jetzt hat er in Lukaku vorne eine zentrale Anspielstation, die mit dem Rücken zum Tor gut spielen kann, die den Ball abschirmen kann. Und Lukaku ist auch so ein wuchtiger Typ, da musst du einfach mal den Ball fortdreschen und er kann irgendwie einfach mal ein Tor erzwingen. Also der Erfolg gibt ihm bislang recht und jetzt wollen wir mal abwarten, wie United sich gegen die großen Clubs schlägt. Mhm.
Auf jeden Fall ist es bisher der beste Saisonstart für Manchester United seit der Saison 2011-2012. 16 Punkte aus den ersten 6 Partien geholt. Der FC Chelsea, der steht dem in etwas nach. 13 Punkte haben die Blues geholt, haben sich aber am Wochenende mit 4:0 gegen Stoke in Stoke behauptet. Und Alvaro Morata, der Neuzugang, der hat da richtig herausgestochen mit dem Dreierpack.
Ja, also auch für mich auf dem Papier war das so ein kleines, könnte ein Stolperstein sein, dieses Spiel. Gerade weil Stoke sich gegen die Großen in der Regel recht gut schlägt. Auch in dieser Saison gegen United einen Unentschieden geholt, Arsenal geschlagen. Aber schon nach wenigen Minuten hat Morata da schon den Sieg eingeleitet. Dann bestand eigentlich gar kein Zweifel mehr daran, dass Chelsea da die 3 Punkte auch holen wird. Wie du gesagt hast, Morata mit dem Hattrick in bestechender Form der Schlüsselspieler bei Chelsea, wie wir es auch zu Beginn der Saison gesehen haben. An ihm fällt und steigt Chelsea natürlich, weil er in einer recht defensiven Grundformation so, ja, er muss die Tore schießen, gerade wo Hazard jetzt verletzt war. Und komischerweise hat er sich die Umstellung von Spanien nach England war für ihn gar kein Problem und sofort eingeschlagen. Also da kann Chelsea sich glücklich schätzen, dass das so geklappt hat und somit steht eigentlich einer erfolgreichen Saison auch nichts im Wege.
Und vielleicht sind dann auch langsam auch die Innervereinsquerelen mal so ein bisschen an die Seite geschoben. Antonio Conte zumindest in den Interviews, die ich gehört habe, der sah auch wieder ein bisschen zufriedener aus als in den letzten Wochen.
Ja, ist wahrscheinlich auch froh, dass das Transferfenster jetzt mal zu ist, weil sobald das wieder öffnet, wird es wieder Probleme geben mit der Vereinsführung. Da ist man ja bekanntlich etwas unterschiedlicher Auffassung. Jetzt kann er sich aufs Sportliche konzentrieren und ich denke, da ist er jetzt momentan auch recht zufrieden.
Morata auf jeden Fall der 17. Spieler in Chelseas Clubgeschichte, der einen Dreierpack in der Premier League hingelegt hat. Wir schauen auf West Ham gegen Tottenham. 3:2 am Ende der Sieg für Tottenham, den Tabellenvierten, und wer war es natürlich? Harry Kane. Der Mann, der hat zweimal getroffen und gegen die Hammers trifft er eigentlich immer.
Ja, das sowieso, und außerdem ist auch endlich der August vorbei. Da hat er ja bekanntlich noch nie getroffen und im September dafür umso öfter. Ja, also die überragende Auswärtsstärke, das Spurs hält an. Natürlich im Fokus Harry Kane, wie du bereits gesagt hast. Das 11. Tor in fünf Auswärtsspielen, glaube ich. Also das ist ja eine überragende Quote für Tottenham. Und ja, West Ham war nicht sonderlich stark, hat etwas spät im Spiel dann wieder angefangen, ja, Lebenszeichen von sich zu geben, vor allem von Serge Aurier auch etwas unterstützt, der sehr tollpatschig spielte und letztendlich vom Platz flog wegen wiederholten Foulspielens. Und am Ende jetzt noch mit etwas Glück für die Hammers zu einem Punkt reichen können, doch das Abwehrbollwerk von Tottenham hielt stand und man setzt seine beeindruckende Serie fort.
Die Hammers damit erstmals auf dem Abstiegsplatz, auf dem 18. Platz stehen sie momentan mit 4 Punkten, gut punktgleich mit Leicester, aber eben das schlechtere Torverhältnis. Und wir gucken auf Arsenal gegen West Brom und da war es mal wieder Lacazette, der französische Neuzugang, der auch in diesem Heimspiel jetzt gegen West Brom wieder getroffen hat. Und das ist das erste Mal, dass einem Arsenal-Stürmer seit Brian Marwood 1988 das in den allerersten 3 Heimspielen einer Saison gelingt. Also das sind dann auch wieder Statistiken, die da dann immer nach vorne gespült werden. Das hat dann schon historische Bedeutung. Heißt aber im Grunde nichts anderes, als dass Lacazette die Verstärkung ist, die sich Arsenal und die sich Arsène Wenger von ihm eigentlich erhofft hat.
Ja, absolut. Also Lacazette passt hervorragend in das neue 3-4-2-1-System von Arsène Wenger. Er ist ein Spieler, ein Stürmertyp, der sich gut bewegt, der einfach sehr viel antizipiert und einfach dieses Stürmerinstinkt in sich hat. Das hat man auch bei dem 1-0 gesehen, an sich ein reines Abstaubertor, aber wenn man mal sich die Szene genauer anschaut, Alexis Sanchez schießt den Freistoß, der wird pariert, geht an die Latte und dann staubt Lacazette quasi ins leere Tor ab. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, wie Lacazette darauf schon wartet und lauert und das erahnt. Und die West Brom-Spieler, die reagieren einfach alle nur und Lacazette hat es direkt schon im Auge gehabt und macht dann das Tor. Deswegen schießt er so viele Tore, deswegen passt er auch so hervorragend in das Konzept von Arsenal, weil man jetzt wirklich einen Stürmer hat, der einfach nur effizient sein will und nicht so verschnörkelt spielt, sage ich mal, wie man das aus der Vergangenheit kennt.
Und von der vom Strafstoßpunkt ist er auch noch sicher den 100. Strafstoß in der Premier League Historie vom FC Arsenal auch verwandelt, also das dann auch noch eine historische Bedeutung. Und weil wir bei historischen Bedeutung bei diesem Spiel sind, müssen wir natürlich auch auf Gareth Barry eingehen. Der hat nämlich auf der anderen Seite gestanden und einen neuen Premier League Rekord aufgestellt, 633 Ligapartien jetzt gemacht, Ryan Giggs überholt.
Ja, also beeindruckende Karriere. Passt irgendwie zu seiner Karriere, dass es dann ein Spiel sein musste, wo er als Verlierer auf den Platz geht, wo es ein bisschen schwer wird. Den ganz, ganz großen Durchbruch hat er nicht geschafft, wie man sich das gehofft hat. Er war natürlich Nationalspieler, aber international die große Anerkennung hat er leider nicht erfahren können. Wahrscheinlich auch bedingt durch ja einfach ein bisschen Pech auch, was die Vereine angeht. Aber auf jeden Fall ein sehr verdienter und ja eine überragende Premier League-Karriere für ihn.
Und einen Sieg aus deutscher Sicht können wir natürlich auch noch vermelden, denn nämlich Brighton und Hove hat mit 1-0 gegen Newcastle gewonnen und Pascal Groß, der war wieder am Tor beteiligt, jetzt nicht direkt, aber doch in der Entstehung, also den wichtigen Assist vor dem Assist gemacht.
Richtig, bis zu diesem Spieltag war Pascal Groß an allen Toren von Brighton direkt beteiligt, also sei es Vorlage oder auch selbst erzielt. Jetzt gegen Newcastle war es wieder ein hervorragender Standard von Pascal Groß, dafür ist er auch bekannt. Ja, spielte den Ball in die Mitte, dann wurde der Ball per Kopf abgelegt und letztendlich abgeschlossen. Also seine Standards sind für Brighton unverzichtbar. Auch aus dem Spiel heraus ist er der absolute Schlüsselspieler bei Brighton. Und wenn man mal bedenkt, dass der gerade mal 3 Millionen Euro gekostet hat, ist das schon ein absolutes Schnäppchen. Und ja, momentan so wirklich die große Hoffnung des Aufsteigers.
Also der Mann aus Ingolstadt, einer der Garanten für den Aufsteiger. Und wenn wir aus deutscher Sicht gucken, müssen wir natürlich auch noch mal kurz zu Huddersfield gucken. Die haben 0-0 gegen Burnley gespielt, aber wieder hinten die Null gehalten. Also ich glaube, drittbeste Abwehr jetzt in der Premier League.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Gerade jetzt gegen Bournemouth, die so ein bisschen wieder im Kommen waren und gerade zu Hause sehr offensiv zu Werke gehen, da konnte man die Null halten. Und ich denke, mit dem Auftakt kann man mehr als zufrieden sein. Viel hat man Huddersfield natürlich nicht zugetraut. Jetzt steht man nach 6 Spielen auf dem 8. Platz, bedeutet noch nicht viel, aber ich denke mal mit der Punkteausbeute, 9 an der Zahl, das ist auf jeden Fall ja im Soll und darauf kann man aufbauen und gerade eine sichere Abwehr gibt dann natürlich eine gute Grundvoraussetzung, um daran anzuknüpfen.
Und auch der gibt ein deutscher Stabilität, Christopher Schindler.
Tja, das auch, genau.
Also, und ein Deutscher auf der Trainerbank und das Ziel von Huddersfield ja auch nicht absteigen nach Möglichkeit und im Moment sieht das doch alles ganz gut aus. Wir gucken noch schnell auf die anderen Ergebnisse für der Spiele, die wir jetzt nicht besprochen haben und da fällt uns auf, so viele sind das eigentlich gar nicht mehr. Everton gegen Bournemouth, 2-1 für Everton, das haben wir jetzt nicht besprochen, da können wir natürlich noch zur Augenverletzung von Wayne Rooney kurz was sagen.
Ja.
Sah nicht schön aus.
Passt irgendwie zu ihm, dass er blutverschmiert da vom Platz geht. Klar, kommt vor, was will man da machen? Gehört zum Fußball.
Gehört zum Fußball, er wird's wegstecken. Er hat schon andere Sachen in seiner Karriere auf jeden Fall erlebt und auch an Verletzungen schon weggesteckt. Watford gewinnt noch bei Swansea. Das noch als letztes Ergebnis unserer Ergebnisberichterstattung auf der Tabelle sind wir schon eingegangen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch bis zur nächsten Woche uns zu verabschieden. Dann sprechen wir natürlich auch wieder über die Premier League, über hoffentlich spannende Spiele, viele Tore und das Ganze mit dem Kollegen von 90plus mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.